Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Liebes Publikum, wir reden hier selten mit Politikern in diesem Podcast. Nun stehen aber bei der Energiewende ganz große Veränderungen ins Haus. Die neue Regierung, die hat große Pläne mit den Erneuerbaren, mit den Netzen, aber auch Kraftwerken. Und darüber reden wir heute.
Genau, wir stellen unsere Fragen an einen ganz besonderen Gast, und zwar Dr. Andreas Lenz. Sie sind seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie sind aber vor allem der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion. Herr Lenz, zu Beginn dieses Podcasts haben wir ein bisschen eine ungewöhnliche Frage. Ich würde Sie gern fragen, ob Sie tatsächlich dieses Ziel der 100% erneuerbaren Energien für unser Stromsystem, ob Sie das teilen, ob Sie dieses Ziel auch ebenfalls anvisieren, weil man ja manchmal so ein bisschen skeptisch werden könnte, wenn man den ein oder anderen Parteikollegen von Ihren ja so analysiert. Ist dieses Ziel auch für Sie persönlich relevant?
Ich glaube, eines muss man ja schon konstatieren. Die Dimension der Aufgabe des Umbaus der Energieversorgung wird und wurde von vielen etwas unterschätzt. Und deswegen kann man aus meiner Sicht nicht oft genug betonen, dass es schon ein sehr ambitioniertes Ziel ist, das so in der Art und Weise wenige Länder auf der Welt teilen. Und ich glaube, wenn wir 80% 2030 schaffen, dann haben wir schon eine ganze Menge geschafft. Wohl wissend, dass natürlich tendenziell der Bedarf an Strom zunimmt. Und wir haben die letzten Jahre gesehen, dass es vielleicht sogar besser ist, als bei 100% dann irgendwo zu scheitern.
Das ist richtig, aber trotzdem muss ich nochmal nachhaken. Wir haben offenbar schon ein unterschiedliches Ziel, weil ich dachte immer, Sie würden vielleicht einen anderen Weg einschlagen, um diese 100% irgendwann zu erreichen. Jetzt sagen Sie, die 100% sind Sie für Sie persönlich vielleicht auch gar nicht so relevant oder nicht machbar. Das höre ich jedenfalls raus.
Nee, aber es ist doch völlig klar, dass die letzten Prozent die anspruchsvollsten sein werden. Und das anzuerkennen, das glaube ich, hilft uns schon eine ganze Menge weiter, wenn wir das Ziel letzten Endes erreichen wollen. Und nicht mehr und nicht weniger sage ich entsprechend.
Jetzt scheint aber der Weg dahin doch auch relativ anspruchsvoll zu sein. Ich kann mich erinnern, früher hat man immer versucht, die Energiewende so als die Erfolgsgeschichte irgendwie zu verkaufen. Sie haben ja gerade auch selbst gesagt, Deutschland sticht da eigentlich noch heraus im Gegensatz zu anderen Ländern, was vielleicht auch fragwürdig ist. Aber bleiben wir mal dabei jetzt bei Deutschland. Ich nenne Ihnen mal ein paar Sachen. Der Ausbau der Windkraft, Netzausbau, Digitalisierung des Stromnetzes, Strompreiszonen, aber auch der Hochlauf des grünen Wasserstoffs. Das sind alles Bereiche der Energiewende. Da liegt Deutschland eigentlich deutlich hinter den Zielen oder versagt sogar völlig, ehrlich gesagt, bei manchen Bereichen. Gibt es denn aus Ihrer Sicht irgendeinen Bereich in der Energiewende, wo Deutschland wirklich so eine Art Vorreiterrolle einnimmt und vielleicht auch perspektivisch irgendwann mal so eine Art Technologien dann irgendwie wirklich auch exportieren kann in andere Länder und damit Geld verdienen kann?
Also die Frage, wo andere Länder dann tatsächlich besser sind, die stellt sich aus meiner Sicht schon. Und jetzt ist das eine, dass die Erneuerbaren ein Megatrend sind, das lässt sich ja gar nicht abstreiten. Und da werden dann oft die Zahlen aus China genannt und aus anderen Ländern. Aber trotzdem sind wir mit 60% annähernd von der Bruttostromerzeugung bei Erneuerbaren schon mit vorne dran. Und auch die Integration ins Netz, in das Gesamtsystem wird ja nicht einfacher, je höher die Menge ist, sondern es wird entsprechend schwieriger. Wir sind übrigens bei der Frage der Netzsteuerung, auch des Netzausgleiches bei den Verteilnetzen, bei den Übertragungsnetzen durchaus vorne dabei. Da ist es so, dass Kalifornien schaut, wie macht es Deutschland, wie schafft Deutschland entsprechend mit den hohen Mengen an Erneuerbaren in der Mittagsspitze und zu den Spitzenzeiten umzugehen. Und deswegen sind wir in vielen Bereichen nach wie vor entsprechend auch bei den Erneuerbaren vorne dran. Aber Sie haben absolut recht, wir müssen Dinge vereinfachen, gerade was die Elektrolyse betrifft, beispielsweise die Erzeugung von grünem Wasserstoff. Das ist mit den delegierten Rechtsakten, mit der komplizierten Farbenlehre beispielsweise doch recht kompliziert. Und insofern gilt es natürlich auch, die Dinge insgesamt effizienter auszugestalten.
Ja, Ministerin Reiche hat ja angekündigt, sie will die Energiewende günstiger und realistischer angehen. Sie hat aber auch angekündigt, die Ausbauziele des EEG mit mindestens 80% des Stromverbrauchs aus Erneuerbaren daran festzuhalten. Gleichzeitig hört man jetzt aber von ihr, dass der Ausbau der Erneuerbaren, Zitat, überzogen sei. Und auch Bundeskanzler Merz hat vor kurzem auf einer Veranstaltung auf dem Maschinenbaugipfel des Branchenverbandes VDMA in Berlin gesagt, Zitat, wir werden die Ausbauziele leicht zurücknehmen. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Können Sie das mal einordnen? Ja, was denn nun? Also werden die Ausbauziele, sollen daran festgehalten werden oder will man das ein bisschen abschwächen und drosseln?
Da ist es so, dass der Hochlauf der Wärmepumpe, aber auch beispielsweise die Frage der E-Mobilität sich nicht so entwickelt haben, wie viele auch aus meiner Sicht sich das in einer Art Wunschdenken gerade in der letzten Koalition zurechtgelegt haben. Und deswegen müssen wir uns eben auch an neuen Realitäten messen. Jetzt sagt der Monitoringbericht, dass davon ausgegangen wird, dass zwischen 600 und 700 Terawattstunden 2030 der Strombedarf entsprechend aussehen wird. Das heißt, die Elektrifizierung wird weiter stattfinden, aber in einzelnen Bereichen nicht in diesem Tempo, das ursprünglich mal angedacht war oder prognostiziert war. Und das ist letzten Endes jetzt eine neue Wegmarke und daran bemisst sich dann auch die ein oder andere Frage des Ausbaus. Also das heißt, 80% von 700 Terawattstunden sind faktisch dann logischerweise weniger als 80% von 900 Terawattstunden. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Frage des Ausbaus einfach schon sehr unkontrolliert war in der Vergangenheit, gerade in der letzten Legislatur. Also nur Ziele helfen uns ja auch nicht weiter. Also die Frage produce and forget sozusagen, also einfach Ausbauen des Ausbauenswillens, wird uns dann letzten Endes nicht den kosteneffizientesten Weg zur Erreichung der Ziele bereitstellen.
Jetzt hat mein Kollege Daniel hier gerade dargestellt, dass es ganz viele Felder gibt, die nicht besonders innovativ laufen, nicht so, wie wir Deutschen uns das vorgestellt haben, irgendwann exportierbar sind. Die Ministerin Reiche, die will die Energiewende, sie sagen es selbst, realistischer und günstiger auslegen. Ich bin da super skeptisch, weil ehrlich gesagt, die ganzen Erneuerbaren, die wären doch auf Dauer günstiger. Das haben ganz, ganz viele wissenschaftliche Studien schon festgestellt. Insofern jetzt meine Frage, was heißt das denn günstiger machen? Wie wollen Sie das denn schaffen? Mit Gaskraftwerken wird man ja eine Energiewende auf Dauer nicht günstiger machen, oder?
Das System ist nicht ohne Moleküle zu denken. Also das ist das eine, also langfristig eben dann auch grüner Wasserstoff. Und das andere ist, dass die Zeitschiene schon nicht ganz irrelevant ist. Auch wenn bei Ihnen vielleicht dann die Euro-Beträge dahinter nicht so relevant sind, die müssen ja alle auch entsprechend umgelegt werden. Die müssen ja auch irgendwo finanziert werden. Und deswegen gibt es ja auch, Sie kennen ja vielleicht auch die Studie von ENBW, die sagt, wenn wir entsprechend hier zu mehr Realismus kommen, können wir bis 2045 in diesem System bis zu 700 Milliarden Euro an Kosten einsparen und effizienter entsprechend ausgestalten. Und es ist ja nicht ganz unlogisch, wenn ich bis dato oder bis vor kurzem die Frage gar nicht beantwortet habe, ob die Netze denn überhaupt da sind, um PV-Strom abzutransportieren und ob es in jedem Fall Sinn ergibt, in die Mittagsspitze noch mehr PV-Strom entsprechend reinzuproduzieren, ohne Speicher mitzudenken, ohne die Netze entsprechend mitzudenken. Man kann sich nicht nur an schlichten Ausbauzahlen messen lassen. Man muss dann schon auch schauen, dass das System in sich greift.
Wie wollen Sie denn jetzt grundsätzlich den Strompreis oder die Energiewende günstiger machen? Jetzt haben wir schon die Gaskraftwerke angesprochen. Sie wollen irgendwie über die Netzentgelte und weniger Einspeisevergütung für zukünftige Einspeiser tatsächlich das Ganze ein bisschen pegeln. Was ist Ihr Geheimrezept? Wie können Sie die Strompreise irgendwie kappen? Wie können Sie die günstiger machen?
Ihre Frage impliziert ja schon, dass wir hohe Strompreise haben. Und die kommen ja auch nicht von ungefähr. Das liegt schon auch am hohen Zubau der Erneuerbaren und auch daran, dass wir ja zwei Systeme brauchen. Wir brauchen ja auch das Backup-System mit PV und Wind. Alleine klappt es im Moment leider eben noch nicht und das ist ja Teil der Realität. Und davon ausgehend müssen wir jetzt eben schauen, dass wir den Zubau so organisieren, dass er eben dort stattfindet, wo eben auch beispielsweise Netze zur Verfügung stellen, wo der Strom gebraucht wird und nicht einfach nur sozusagen den dann erfolgenden Netzausbau als gegeben betrachten. Wie der Strom jetzt kurzfristig günstiger gemacht wird, das haben Sie sicher den Medien auch entsprechend entnommen. Wir nehmen jetzt sehr viel Geld in die Hand, um die Stromkosten kurz- und mittelfristig zu entlasten. Also das heißt 6,5 Milliarden zur Entlastung bei den Netzentgelten. Aus dem Bundeshaushalt werden übrigens jetzt schon 17,2 Milliarden für das nächste Jahr prognostiziert, für die EEG-Umlage bezahlt. Und das sind ja auch alles Realitäten. Und langfristig brauchen wir dann natürlich auch alternative Finanzierungsmöglichkeiten. Das heißt, wir müssen natürlich stärker auf PPAs beispielsweise umstellen. Aber auch die Europäische Union, die Kommission gibt ja vor, 2027 dann auf die sogenannten Contracts for Differences umzustellen. Das heißt, dass dann die Erneuerbaren in einem Korridor, in einem Rahmen entsprechend finanziert werden. Und auch das kann zu Kosteneinspareffekten führen, auf jeden Fall.
Kommen wir vielleicht mal auf die privaten PV-Besitzer zu sprechen, weil das interessiert hier, glaube ich, sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer bei unserem Podcast. Ministerin Reiche will ja hier nicht nur das Netzentgelt für diese PV-Besitzer einführen, sondern auch die Einspeisevergütung streichen. Wie sorgen Sie denn dafür, dass diese Bemühungen, diesen PV-Zubau von privater Seite irgendwie voranzutreiben, dass der nicht abgewürgt wird durch diese Maßnahmen?
Ja, ich glaube, wir brauchen da einfach auch die Lust auf die eigene PV-Anlage verbunden mit dem eigenen Speicher. Und wenn wir das zusammendenken, dann haben wir jetzt schon Potenziale, die zu, je nachdem, wie die Ausgestaltung aussieht, 50-75%, die eigene Stromversorgung gewährleisten. Also aus meiner Sicht war es immer so einfach gedacht, einfach nur die PV-Anlage aufs Dach zu installieren. Mit Speicher zusammengedacht haben wir da Synergien und wir haben da auch jetzt schon entsprechende Rentabilitäten, die nicht nur von der Einspeisevergütung entsprechend festzumachen sind.
Jetzt kommt Werbung.
Patrick, du weißt, wir bekommen immer mehr E-Mails von Leuten, die sich gerade erst ein E-Auto gekauft haben und sich jetzt für einen dynamischen Stromtarif interessieren. Klar, als E-Auto-Besitzer, da möchte man natürlich genau dann mit der heimischen Wallbox laden, wenn die Strompreise am günstigsten sind. Aber die wenigsten wollen ständig Preise checken oder Ladezeiten selbst planen. Sie wollen einfach sicher sein, dass das Auto dann geladen ist, wenn sie es auch brauchen und dabei nicht zu viel zahlen. Genau dieses Gefühl, alles im Griff zu haben, ohne Aufwand, suchen viele unserer Hörer.
Ja, Daniel. Und genau hier kommt auch Rabot Energy ins Spiel. Mit Rabot lädt dein E-Auto automatisch immer dann, wenn die Strompreise am niedrigsten sind. Dank dynamischer Tarife musst du also nichts mehr manuell einstellen. Und das nennt sich dann Smart Charging. Verbinde einfach dein Auto oder die Wallbox mit der Rabot Energy App und alles läuft automatisch. Akku voll, Geld gespart, alles automatisch. Volle Transparenz und Kontrolle. Und nicht nur wir sagen das, Daniel, das sagt auch eine Studie von Professor Leon Hirt von der Hertie School. Die zeigt nämlich, dass E-Auto-Besitzer damit bis zu 68% der Ladekosten gegenüber festen Tarifen sparen. Also smart laden, clever sparen, Klima schützen.
Ja genau, schau dir Rabot doch mal an, klick gerne mal auf den Link in den Shownotes oder direkt auf www.rabot.energy und als Geladenhörer, da erhältst du zusätzlich einen Neukundenbonus von 150 € mit dem Code geladen, der dir dann nach dem 12. Monat ausgezahlt wird.
Erklären Sie noch mal ganz kurz, ich hänge immer noch bei diesem Thema, dort Speicher oder dort Erneuerbare aufzubauen, wo sie wirklich gebraucht werden. Da sprechen Sie von Effizienz. Da haben wir natürlich das Thema Strompreiszonen auch in diesem Podcast schon mal thematisiert. Wie wollen Sie das operativ umsetzen? Es hört sich immer so gut an, dass man diesen Wildwuchs irgendwie stoppen möchte, dass nicht überall Leute PV-Anlagen, Windkraftanlagen in diesem Land aufbauen, damit das nicht sozusagen sich aufschaukelt, das Netz. Wie möchten Sie die Systemfrage dort klären, sodass es irgendwie geregelter abläuft? Das würde ja mit einem Systemwechsel einhergehen, oder?
Nicht unbedingt. Wir brauchen natürlich die Anreize, dass auch tatsächlich dort eben der Zubau erfolgt, wo er entsprechend noch möglich ist, dass entsprechend auch geschaut wird, wo die einzelne Winderzeugungsanlage hinkommt. Also nicht nur, wo der Platz dafür ist, sondern auch, wo entsprechend das Netz dafür da ist. Das ergibt aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn. Und jetzt habe ich die Frage der Stromgeburtszonen leicht rausgehört. Aus meiner Sicht ist es in einer volkswirtschaftlichen, theoretischen Betrachtungsweise durchaus charmant, sich diese Fragen zu stellen. Gleichzeitig sind natürlich größere Märkte auch an sich effizienter. Also das ist auch ein Punkt, den man aus meiner Sicht mit berücksichtigen muss. Und es ist ja auch Realität, dass durch Stromgeburtszonen zunächst mal die Preise überall nach oben gehen würden und Deutschland insgesamt auch schwächer werden würde. Also die Frage, ob der Energieintensive aus Süddeutschland dann nach Norddeutschland gehen würde, die wage ich schon mal ganz stark zu bezweifeln. Das heißt ja immer Bremer Motorenwerke. Das wird in der Realität nicht der Fall sein. Deutschland würde insgesamt schwächer werden. Und aus meiner Sicht der zweite Kritikpunkt, der ist schon auch der, dass es ja immer eine, da brauchen Sie gar nicht so schauen, der ist der, dass es immer eine statische Betrachtungsweise ist. Also der antizipierte Netzausbau, der wird bei der Status-Quo-Betrachtung bei den Stromgebotszonen in keiner Weise mit berücksichtigt. Und schauen Sie gerne mal in andere Länder, die Stromgebotszonenteilungen durchgeführt haben. Das war dann schon auch eine politische und eine gesellschaftliche Frage, die ich gerne unserem Land ersparen würde.
Das ist ja ganz spannend, dass Sie das so darstellen, weil es ist auch ein bisschen unser Eindruck hier aus diesen 4 Jahren, die wir jetzt hier schon den Podcast machen und zur Energiewende berichten, dass die Wissenschaft sich da ziemlich einig ist, dass man das unterteilen sollte in verschiedene Stromgebotszonen. Es gibt da beispielsweise ja auch eine Studie der europäischen Übertragungsnetzbetreiber, die besagt, dass eine Aufteilung in 5 Zonen für Deutschland am wirtschaftlich besten sei. Warum bremst die Politik das dann immer ab? Also ehrlich gesagt, mir ist das jetzt nicht ganz klar geworden, wie das dazu kommt, wie sie zu diesem Schluss kommen.
Das eine ist, dass größere Märkte an sich effizienter sind. Das andere ist, dass aus meiner Sicht die energieintensive Industrie im Süden der Republik und wie dann die Zonen aufgeteilt werden, das sagen Sie jetzt 5, andere Studien sagen 3, andere sagen 2, andere sagen dann in 5 Jahren wären es dann am besten nur noch 2. Also Sie übersehen aus meiner Sicht da ein bisschen auch die Trägheit von Regulierung und die Frage, wann dann Regulatorik auch entsprechend erst wirken würde. Insofern glaube ich, dass es wesentlich mehr Sinn macht, beim Netzausbau weiter zu beschleunigen, an den Zielen hier festzuhalten und auch durch variable Netzentgelte beispielsweise Effekte zu erzielen, die vermeintlich durch eine Teilung der Stromgebotszone erzielt werden sollte. Aber es ist mir schon klar, wenn ich ein volkswirtschaftliches Modell habe, dann ergibt es immer Sinn, weil auch geglaubt wird, dass im Süden der Republik eine Windkraftanlage entsteht, weil 1 oder 2 Cent mehr vergütet werden. Das ist ja nicht Teil der Realität. Zumindest begegnet mir die Realität nicht in der Weise, dass das entscheidend ist für den Bau von Windenergieanlagen im Süden. Da stellen sich ganz andere Herausforderungen. Aber dass das in einem perfekten Markt so wäre, da brauchen wir ja nicht diskutieren.
Also ich bin sehr, sehr erstaunt an dieser Stelle, weil ich wollte es eigentlich sogar ein bisschen als Witz einleiten, dass keine politische Partei in Deutschland diese Aufteilung der deutschen Strompreiszone befürwortet. Wäre ja ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht für die CSU, sowas zu befürworten. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Kupferplatte Deutschland, sozusagen der einheitliche Börsenstrompreis, der führt doch zu Ineffizienzen im Verteilnetz, aber auch grundsätzlich über Redispatch-Maßnahmen, sodass grundsätzlich, ich glaube, da ist sich die Wissenschaft wirklich einig, einfach zu einer Mehrkosten führen, die tatsächlich vermieden werden könnten, wenn man diese Preiszone aufteilt. Ich gebe Ihnen natürlich recht, dass vielleicht die süddeutschen Bundesländer das Ganze nicht so toll finden, weil da die Preise vielleicht anteilig hochgehen würden. Grundsätzlich insgesamt, ich glaube, da ist sich die Wissenschaft einig, dass die Preise für alle, wenn man das sozusagen durch alle Köpfe teilt, dann doch sinkt. Das ist doch Fakt, oder?
Gibt schon auch andere Studien. Also die Studien der Übertragungsnetzbetreiber, aber auch die der deutschen Wirtschaft sehen das nicht so einheitlich. Und ich kenne das ja, wenn man irgendwo in der Wissenschaft arbeitet, dann meint man, die dumme Politik macht nicht, was wir doch in zig Studien rausfinden. Und Mensch, sind die blöd. Aber es ist in der Tat so, dass sich die Realität mit paar Variablen mehr oftmals abbildet. Und insofern Dinge schon auch antizipiert werden. Wie beispielsweise eben auch der Netzausbau, der kommt und der in 5 Jahren da ist und der in den aktuellen Studien, die statisch sind, eben nicht mit berücksichtigt werden. Nur als ein Beispiel.
Sie haben es gerade angesprochen, der Netzausbau muss beschleunigt werden. Wie wollen Sie das denn machen? Wie soll diese Trassenplanung beschleunigt werden? Wie wollen Sie auch die Übertragungsnetzbetreiber hier motivieren, dass sie einen Zahn zulegen?
Wir machen da gute Fortschritte. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir weitere Kosteneffizienzen natürlich beim Netzausbau gerade bei den Übertragungsnetzen heben können. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir den Vorrang für Freileitungen wollen. Und die Übertragungsnetzbetreiber brauchen jetzt einfach auch eine gewisse Planungssicherheit, um die Ressourcen aufbauen zu können. Ich kann Ihnen schon versichern, dass es nicht mangelnder Wille ist bei den Übertragungsnetzbetreibern, beim Netzausbau nicht voranzukommen, sondern dass es auch eine Frage der Ressourcen ist, auch eine Frage von Rohstoffen ist, die sich entsprechend ja auch stellt. Und vielleicht jetzt noch einen Schritt zurück zu Ihrer Frage des Ausbaus der Erneuerbaren. Wenn wir jetzt bei den Erneuerbaren so vorpreschen, wie sich der ein oder andere das wünscht, bei aller Anstrengung und bei aller Wichtigkeit, irgendwo sind auch von den Ressourcen Grenzen gesetzt. Und deswegen gibt es auch von der Seite her Sinn, wenn man die Erneuerbaren nicht schneller zubaut, als die Netzausbaugeschwindigkeit dann auch erfolgen kann. Laden Sie doch gerne mal auch die Übertragungsnetzbetreiber zu Ihrem Podcast ein. Die sagen mir das zumindest glaubhaft, dass es da auch Engpässe gibt, auch bei Transformatoren, auch bei Umspannwerken und viel mehr, was halt einfach benötigt wird. Das ist das eine. Das zweite ist, das Thema kennen Sie ja auch, dass ja die Netze mehr denn je auch zur kritischen Infrastruktur gehören. Also auch hier die Frage der Resilienz, der Verwundbarkeit und auch möglicher entsprechender Angriffe mit berücksichtigt werden muss. Also da gibt es einiges zu tun und in Einklang zu bringen. Und ja, so ist es halt auch wieder Realität und Theorie. Ich würde mir auch wünschen, dass alle Netze schon gebaut werden, beziehungsweise mit einem Schnitt dann da wären. Aber ganz so einfach ist es eben dann doch nicht.
Dann springen wir mal ins nächste Thema rein, und zwar den Smart-Meter-Ausbau. Da wissen Sie, Deutschland liegt irgendwie mit 3% Smart-Meter-Quote weitaus hinter Ländern wie zum Beispiel Griechenland oder Italien, die irgendwie mit 90% schon relativ weit sind. Auch Österreich wird hier immer im Podcast genannt. Ja, wir hinken da relativ weit hinterher und Herr Lenz, muss uns das nicht eigentlich viel peinlicher sein, als es ist? Müssen wir nicht längst irgendwie einen Alternativplan entwickeln, dass wir zumindest mit dieser Smart Meter Gateway Standardisierung einfach nicht weiterkommen? Müsste die Politik da nicht längst irgendwie sagen, Mensch, wir machen es jetzt komplett anders, einfach komplett anders als bisher gedacht?
Ja, da bin ich bei Ihnen. Also ich finde es auch ein Skandal, beziehungsweise schon fast peinlich, wie Deutschland hier dasteht. Und die Frage ist, wie man es denn entsprechend macht. Jetzt sind, glaube ich, die Ziele zwar wieder nach oben geschraubt worden, aber bei den Zielen waren wir vorher schon. Wenn die Ziele nicht mit Leben erfüllt werden, dann helfen uns die schönsten Ziele nicht, wenn entsprechend die Jahreszahlen dann immer angepasst werden. Aus meiner Sicht sollte man es so machen, dass man gewisse Mindestanforderungen stellt für die Smart Meter. Jetzt ist die andere Frage, die man auch mal zu Recht diskutieren könnte. Was können denn die Smart Meter in Griechenland oder in Italien? Aber die Frage will ich jetzt mal gar nicht im Detail beantworten. Aus meiner Sicht sollte der Regelsetzer hier Standards vorgeben und dann auch dem Markt überlassen, dass entsprechend hier agiert werden kann. Ich glaube, dass eine hohe Akzeptanz da wäre, wenn der einzelne Kunde merkt, das bringt ihm was. Und ich muss jetzt leider wieder mal Pareto bemühen, wenn wir dann 80% der Leute mit Smart Meter ausstatten, weil die das wollen und weil die merken, das bringt was, und dann nicht unbedingt der vorgeschriebene Zähler oder Smart Meter da vom Netzbetreiber installiert werden muss, sondern auch sämtliche Technologien verwendet werden können, dann glaube ich, würden wir schnell Schritte vorankommen. Und wenn dann jemand sagt, ich will aber keinen, dann wäre es mir bei den letzten 5% sozusagen auch egal. Aber wirklich einfach mal ins Machen kommen, das ist aus meiner Sicht das Gebot der Stunde. Und da scheitert Deutschland auch immer so aus meiner Sicht ein bisschen an der vermeintlichen 100% perfekten Lösung, die man dann irgendwo sich erdenkt, die aber nicht in die Umsetzung kommt.
Jetzt sind wir aber nicht bei 100%, auch nicht bei 80, auch nicht bei 50. Brauchen wir die Smart Meter Pflicht?
Ich glaube, wir sollten wirklich erstmal schauen, dass Hürden, dass Kriterien definiert werden und dann ermöglichen, bevor wir mit der Pflichtkeule kommen, weil ich kann Ihnen aus einigen Bürgeranfragen schon auch berichten, dass die Akzeptanz für Politik nicht unbedingt steigt, wenn dann Smart-Meter-Pflichten eingeführt werden würden. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, auch, dass wir noch mehr aufklären müssen, dass Smart Meter in der Masse dann schon auch was bringen können, aber nicht nur in der Masse, sondern auch für den Einzelnen. Und ich will jetzt gar keine Dinge nennen, die da immer genannt werden bei der Seite, die da große Befürchtungen auch hegen. Und deswegen denke ich, bei einer Pflicht würde auch großes Verhetzungspotenzial bestehen. Ich sage es jetzt mal so.
Sie haben vorhin schon angegeben, die Bundesregierung will die Stromkosten über die Netzentgelte senken. Sie haben da, glaube ich, von 6 oder 6,5 Milliarden gesprochen, also schon eine ganze Menge. Können Sie mal kurz skizzieren, wie viel davon bei den privaten Haushalten ankommen wird? Wie hoch wird der Anteil sein und wie viel dann bei der Industrie auch vorher?
Ja, nicht vorher. Das ist schon eine gleichmäßige Verteilung sozusagen, die alle Netznutzer entsprechend betrifft. Jetzt ist es so, dass wir darauf achten werden und müssen, dass die Versorger letzten Endes auch die entsprechenden Entlastungen weitergeben. Das werden pro Kilowattstunde circa 2 Cent sein, wenn ich das jetzt richtig überschlage, gute 2 Cent. Und dann kann man sich sehr ausrechnen, was es an der Stromrechnung ausmacht. Je mehr Strom verbraucht wird, desto mehr. Das kann bis zu, ich würde jetzt mal sagen, 100 Euro gehen bei einer wirklich großen Familie. Und das wird auch entsprechend dann ankommen an Entlastung. Und das ist auch notwendig. Aber es kommt natürlich auch bei der Industrie, beim produzierenden Gewerbe an. Und das ist auch notwendig, wenn man sich einfach die Lage anschaut, wie diese Unternehmen sich auch im internationalen Wettbewerb behaupten müssen. Und deswegen ist es richtig, dass hier entsprechend entlastet wird.
Ja, dann kommen wir mal zu unserem Lieblingsthema, den Batteriespeichern. Da wird besonderer Wert ja jetzt vom Wirtschaftsministerium und der Ministerin auf die Versorgungssicherheit gelegt. Das ist natürlich auch logisch und sinnvoll. Aber was wir uns jetzt nicht erklären können, ist ehrlich gesagt, dass Großbatterien im Bericht der Bundesnetzagentur, der kürzlich rauskam, so gar keine Rolle spielen und nahezu gar nicht vorkommen in dieser Modellierung. Können Sie uns da vielleicht irgendwie Abhilfe leisten? Wie können Sie sich das erklären?
Ja, ich habe den Bericht auch durchgelesen und die Bundesnetzagentur ist natürlich unabhängig, das ist das eine. Das zweite ist, die Batteriespeicher werden schon erwähnt, aber Sie haben recht, bei der Modellierung spielen sie jetzt nicht die entscheidende Rolle. Und es ist aus meiner Sicht schon folgerichtig, dass die Großspeicher eher stundentageweise zur Versorgungssicherheit beitragen und jetzt nicht die Dunkelflaute überwinden oder entsprechend hier das Mittel der Wahl sein werden. Aber trotzdem sind Großspeicher, aber auch mittlere, kleinere Speicher eben gerade, wenn ich die Lasten im Tag eben in die Nacht verschieben kann, systemisch sehr sinnvoll. Und das wird auch betont, soweit ich weiß, im Bericht. Daneben werden natürlich auch, wie Sie wissen, sämtliche Flexibilitäten betont und auch die Wichtigkeit betont. Und letzten Endes sind ja Speicher auch Formen von Flexibilitäten.
Naja, dazu muss man sagen, also in diesem Bericht ist das eher eine Fußnote, die Rolle von Großspeichern. Sie haben es gerade gesagt, eigentlich könnten sie eine richtig tolle Rolle spielen, um gerade diese Lasten dann zu verschieben in die Abendzeiten, wenn wir viel brauchen. Das spielt mehr oder weniger in der Modellierung nahezu keine Rolle, was schon ein bisschen merkwürdig ist, weil auf der anderen Seite sehen wir jetzt seit ein paar Monaten einen regelrechten Großspeicherboom, was die Anfragen bei den Übertragungsnetzbetreibern oder allgemeinen Netzbetreibern angeht. Also da haben wir auf der einen Seite eine große Investitionslust, die aber, wenn man jetzt so die Bundesnetzagentur sieht, dann irgendwie scheinbar gar nicht abgeschöpft werden soll.
Die Herausforderung bei der Versorgungssicherheit ist ja, wie Sie wissen, auch die Dunkelflaute entsprechend zu überbrücken. Und da geht es dann schon auch um gesicherte Leistung, die eben auch über mehrere Wochen im Zweifel zur Verfügung steht. Aber das schmälert ja nicht die Bedeutung von Speichern. Und ich habe die Bundesnetzagentur jetzt nie in dem Kontext irgendwo Antispeicher oder Antibatterien angestellt gesehen. Aber wie gesagt, es ist schon wichtig, die Bedeutung der Speicher auch entsprechend zu betonen. Und der Boom ist da, den sehen wir. Auch die Skaleneffekte sehen wir bei den Speichern. Und da werden wir ja systemisch gesehen wiederum nicht gut beraten, wenn wir diesen Boom, aber auch diese Skaleneffekte und die Bereitschaft nicht auch nutzen würden.
Also ich finde, wir sind auch nicht gut beraten darin, dass diese Übertragungsnetzbetreiber jetzt die Projektanträge irgendwie bis 2029 oder so vertagen. Insofern, alle sprechen über Speicher. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die wirklich gerne jetzt in die Netze investieren wollen, beziehungsweise die Großspeicher. Wir sind alle davon überzeugt. Wir haben hier mehrfach gehört, dass die Großspeicher potenziell nicht nur den Preis dämpfen, nicht das EEG nur abdämpfen, klimafreundlich sind. Deswegen frage ich mich die ganze Zeit, ob man diese Anschlussbegehren nicht irgendwie vielleicht über die Bundesnetzagentur laufen lassen könnte, anstelle der Netzbetreiber, die ja irgendwie gefühlt nicht so wirklich pro Großspeicher sind. Aber vielleicht haben Sie da andere Eindrücke?
Also ob es besser wird, wenn man der Bundesnetzagentur noch mehr Aufgaben überträgt, das sei jetzt mal dahingestellt. Es gibt ja klare Vorgaben auch für die Übertragungsnetzbetreiber. Und insofern braucht es aus meiner Sicht Transparenz. Die Zahl 2029 kenne ich jetzt nicht, dass man da vertagen würde. Aber es ist immer im Moment so, und Sie haben ja den Boom zu Recht angesprochen, dass die Netzbetreiber schon auch, wenn man das so wörtlich beschreiben will, überrannt werden mit Netzanschlussbegehren. Und und da einfach von den Büchern her zumindest in diesem Jahr schon voll sind. Aber ich habe jetzt neulich erst mit 50 Hertz gesprochen, die werden nächstes Jahr beispielsweise schon wieder entsprechend auch Anschlüsse verteilen. Und das ist auch entsprechend sinnvoll, wenn man sich das Gesamtnetz anschaut. Jetzt wissen Sie da vielleicht mehr als ich, aber der Eindruck entsteht auch beim einen oder anderen, dass jetzt nicht jeder Antrag auf Netzanschluss auch tatsächlich umgesetzt werden wird, und insofern gilt es da entsprechend auch abzuwägen, aber die Synergien und die Vorteile bei den Großspeichern entsprechend auch zu nutzen, auf jeden Fall.
Sie haben vollkommen recht. Es gibt natürlich gerade in dieser Flut jetzt an Anträgen durchaus auch schwarze Schafe, welche die es nicht ganz seriös meinen oder auch, wo die Netzdienlichkeit durchaus hinterfragbar ist. Nichtsdestotrotz gibt es auch sehr, sehr viele positive Projekte, und da wäre es eben wichtig, dass man da schneller vorangeht. Patrick hat es gerade gesagt, und ich kann Ihnen das gerne nochmal sagen, was unsere Informationen sind, nämlich der Verteilnetzbetreiber Westnetz und auch 50 Hertz Übertragungsnetzbetreiber, die haben bekannt gegeben, dass sie bis 2030 sogar, das sind unsere Informationen, keine weiteren Netzanschlüsse zulassen. Das heißt, da wird eine Tür geschlossen jetzt, obwohl da so ein großer Boom ist. Und es kann natürlich auch gut sein, wir hören das ja auch von anderen Übertragungsnetzbetreibern, dass die auch ächzen und auch teilweise Fachkräfte fehlen. Und wenn wir das jetzt noch ein bisschen weiter spinnen, dann betrifft das ja nicht nur die Großspeicher, die nicht ans Netz kommen und die da wichtig wären, sondern das betrifft ja sogar vielleicht irgendwann die Mobilität. Wir sehen gerade, dass jetzt batterieelektrische Lkw immer weiter auf die Straße kommen, und da sind sich eigentlich auch die meisten mittlerweile einig, dass das wahrscheinlich so in der Breite dann kommen wird im Lkw-Bereich. Und die brauchen natürlich Schnelllader. Da gibt es jetzt diesen neuen Standard, Megawatt-Charging. Liebes Publikum, haben wir auch schon häufig berichtet darüber. Und da ist es natürlich wichtig, dass diese Megawatt-Charger, wenn sie an Rasthöfen oder sowas dann stehen, dass die gepuffert werden von Großspeichern. So, wenn jetzt Verteilnetzebene sagt, ja nee, also wir machen jetzt erstmal die Tür zu hier für neue Anträge für die nächsten Jahre, also nicht Wochen oder Monate, sondern Jahre, dann wird das natürlich auch nicht passieren. Das ist ja klar.
Absolut. Und Sie haben es ja richtig gesagt. Gleichzeitig haben wir noch die Wünsche der Rechenzentren und anderer größerer Abnehmer. Und deswegen muss man, glaube ich, schon mal anschauen, was liegt auf dem Tisch und was ergibt in welcher Reihenfolge Sinn. Da muss Politik aus meiner Sicht dann auch unter Umständen ordnend sozusagen eingreifen. Weil irgendwann werden wir mit der plumpen Reihenfolge, wann die Netzanschlussbegehren eingegangen sind, irgendwann nicht mehr weiterkommen. Aber Sie haben natürlich recht, es sollte so passieren, dass es systemisch den größten Nutzen bringt und auch möglichst die Belange der dann gesellschaftlich priorisierten Vorhaben und Dinge auch berücksichtigt werden. Das sind dann nicht unbedingt die Arbitrage-Speicher, aber es ist natürlich so, dass jeder Speicher auch eine Berechtigung hat, aber bei 250 GW Anfragen muss man halt irgendwo priorisieren.
Dann reden wir jetzt an dieser Stelle doch mal über die neuen Gaskraftwerke, die von Frau Ministerin Reiche angekündigt wurden. Sie können sich vorstellen, bei unserem Publikum bringt man das immer in Zusammenhang mit den Großspeichern, über die wir gerade gesprochen haben. Da ist immer die Frage, was wäre sozusagen besser am Netz? Diese Großspeicher, auch die müssen natürlich gebaut werden, genau wie die Gaskraftwerke, ob die sozusagen einander vielleicht obsolet machen. Sie haben diesen schnellen Zubau von Gaskraftwerken jetzt angekündigt, von flexiblen Gaskraftwerken. Ganz grob erstmal, für was werden die denn eigentlich genutzt werden und welche Kapazitäten werden da genau geplant?
Wir brauchen Versorgungssicherheit zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und da ist es so, dass wir immer noch Phasen der Dunkelflaute haben. Wir haben Phase, wo Wind und Sonne, wie Sie wissen, nicht zur Verfügung stehen. Die Phasen werden kürzer, aber trotzdem, wenn ich mir anschaue, wie lange PV-Anlagen laufen und Windanlagen laufen, dann sind die Zeiten schon noch signifikant, trotz Speicher. Und in den Zeiten braucht man gesicherte Leistung. Und da sagt der Bericht der Bundesnetzagentur von, ich glaube, Anfang September, dass die Mengen durchaus erheblich sind. Der Bericht spricht von zwischen 22 und 36 Gigawatt, die da an Kapazitäten gebraucht werden. Damit diese Kapazitäten tatsächlich an den Markt kommen, braucht man jetzt eben die Ausschreibungen für die entsprechenden Kraftwerke, die zunächst natürlich mit Gas betrieben werden, die dann aber perspektivisch mit Wasserstoff betrieben werden sollen. Und die Frage ist aus meiner Sicht gar nicht Batteriespeicher oder Gaskraftwerk. Wenn man sich die letzten 4 Jahre bei der Ampel anschaut, dann ist die Frage eher Gaskraftwerk oder Kohlekraftwerk. Das ist ja Teil der Realität, wenn man anschaut, wie die Versorgungssicherheit jetzt die letzten Jahre generiert wurde. Und insofern geht es jetzt eben erst das Forschen auszuschreiben. Und dann ist angedacht, dass in einem technologieoffenen Kapazitätsmarkt sämtliche Möglichkeiten, gesicherte Leistung entsprechend auch an den Markt zu bringen, in einem marktlichen Umfeld zum Zug kommen sollen.
Ja, an der Stelle vielleicht nochmal, mein Wunsch wäre gewesen, dass man diese zukünftigen Großspeicher, die Batterien genauso pusht, wie eben die Gaskraftwerke, die durch die ganzen Medien getragen, sozusagen der Ministerin Reiche immer nachgesagt werden. Man nimmt so wahr, dass die Regierung eher Gaskraftwerke will, als jetzt viele, viele Großspeicher ans Netz lassen. Insofern, ich habe jetzt wahrgenommen, sie möchten beides, aber man nimmt es immer so wahr, dass man eher Gaskraftwerke jetzt pushen will, als jetzt Großspeicher. Leider.
Ich kann Sie schon verstehen, die mediale Wirkung, die mag durchaus so sein, aber aus meiner Sicht ist der Punkt der, dass man so wenig Gaskraftwerke wie möglich zubauen sollte, aber auch nicht weniger. Und wie gesagt, der Punkt ist einfach die Frage der Versorgungssicherheit. Da sind Gaskraftwerke schwarzstadtfähig und sehr flexibel im Vergleich zu Kohlekraftwerken beispielsweise. Und deswegen wird es ganz ohne einfach nicht gehen. Und da geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Wünsche zu erfüllen. Da geht es einfach darum, das Ziel der Versorgungssicherheit entsprechend zu gewährleisten. Und dafür oder dazu können und müssen unterschiedliche Technologien beitragen. Aber das brauche ich Ihnen ja nicht sagen. Jetzt zu glauben, man könnte jetzt nur irgendwie durch einen Netzausbau das Problem lösen, das wird so auch nicht funktionieren.
Jetzt müssen Sie aber nochmal dazu sagen, wenn Sie sagen, die werden doch H2-ready, also irgendwann mal mit Wasserstoff ans Netz gehen, dann ist es doch genau das, was Ihre Vorgängerregierung mit Habeck eigentlich geplant hatte, oder?
Nein, eben nicht. Also da gibt es auch unterschiedliche Schienen bei der Genehmigung in Brüssel. Das eine ist die Schiene der Versorgungssicherheit und das andere ist die Schiene von den Innovationsausschreibungen, den sogenannten. Und Teil der Realität war, dass beim Konzept der Ampel, die ja, glaube ich, 4 Jahre brauchte, um so ein Konzept zu entwickeln, bei den Innovationsausschreibungen Kriterien festgelegt wurden, wo uns jeder potenzielle Betreiber sagte, wenn das so kommt, dann bauen wir eben nicht. Und wir wollen, dass die Versorgungssicherheit durch neue Kraftwerke gewährleistet wird, die dann natürlich perspektivisch mit Wasserstoff betrieben werden. Aber zunächst einmal sollen sie überhaupt betrieben werden und müssen sie überhaupt betrieben werden. Und das ist vielleicht der feine Unterschied.
Jetzt argumentieren Sie natürlich auch zu Recht mit der Versorgungssicherheit hier in diesem Bereich mit den Gaskraftwerken. Aber steht das dann nicht in krassem Widerspruch zu, ich will die Energiewende günstiger machen? Wie wollen Sie das denn erreichen mit den ganzen Gaskraftwerken, die Sie bauen? Und dann perspektivisch auch noch grüner Wasserstoff, wo auch mittlerweile sehr, sehr viele Experten sagen, das wird sehr, sehr, sehr teuer.
Ja, es ist ja auch immer eine Frage der Alternativen. Und wenn man die Kernkraftwerke ausschaltet, wenn man aus der Kohle aussteigen will, dann braucht es eben andere Quellen von gesicherter Leistung. Und da kommen eben dann die flexiblen Gaskraftwerke ins Spiel, die aus meiner Sicht so hoch vergütet werden müssen wie nötig, aber eben nicht höher. Da hat man natürlich eine Verantwortung auch gegenüber dem Steuerzahler oder dem Stromverbraucher, und die werden wir auch entsprechend wahrnehmen. Wir wollen da keine Übergewinne irgendwo finanzieren, und das habe ich vorher eigentlich herausgehört, dass wir zwar Großbatteriespeicher brauchen, Flexibilitäten brauchen, aber dass es wahrscheinlich, auch wenn ich mir die Modellierung anschaue von der Bundesnetzagentur, allein damit eben auch nicht reicht. Und nur durch Kernkraftstrom von Frankreich die Versorgungssicherheit gewährleisten zu wollen, was ja eh schon gemacht wird, das, glaube ich, ist im Sinne der Versorgungssicherheit auch nicht ausreichend. Und deswegen, wie gesagt, so wenig wie möglich oder nötig, aber eben auch nicht nötig, nicht weniger.
Aber können Sie in dem Zusammenhang nochmal bitte den Kapazitätsmarkt, der so geplant ist, darstellen und erklären?
Ja, es wird eben in einem, so ist es angedacht, in einem ersten Schritt jetzt Ausschreibungen geben für neue Kraftwerkskapazitäten. Und dann in einem zweiten Schritt, da wird immer noch eine Lücke sein, wenn ich den Versorgungssicherheitsbericht der Bundesnetzagentur mir vergegenwärtige. In einem zweiten Schritt wird dann ein marktliches Umfeld geschaffen werden, wo unterschiedliche Optionen für die Bereitstellung gesicherter Leistungen dann gegeneinander wettbewerblich konkurrieren im Sinne der Preiseffizienz. Da kommen dann Flexibilitäten, da kommen dann Batteriespeicher, da kommen dann KWK-Anlagen, Biogasanlagen, Wasserkraft und vieles andere in Frage. Und durch diese zwei Säulen wird dann die Versorgungssicherheit entsprechend gewährleistet.
Das mit der Versorgungssicherheit, das kann ich sehr gut verstehen. Diese Gaskraftwerke, die braucht man wahrscheinlich, wenn man den Kohleausstieg so realisieren möchte, wie das so vorgesehen ist. Verstehe ich. Auch mit Frankreich, Abhängigkeit, Polen. Mein Problem ist nur, dass wir uns damit wieder abhängig machen vom Gas. Das kommt jetzt irgendwo aus amerikanischen Fracking-Vorkommen. Wir haben tatsächlich dann potenziell mit der Merit Order wieder einen höheren Strompreis, den wir ja irgendwie auch dann sehen werden wahrscheinlich in den Zeiten. Ich würde jetzt mal so grundsätzlich diesen Vorhaben gar nicht sagen, dass ich sie ablehne, aber so grundsätzlich, wenn man das insgesamt sieht, dieser Plan von Frau Reiche, ist das nicht unbedingt der große Aufbruch in ein neues Zeitalter der Energiewende, wo alles elektrisch wird, sondern es ist eher so eine Konsolidierung, wo man sagt, naja, gucken wir mal, was irgendwie morgen ist. Das ist auf jeden Fall nichts Mutiges aus meiner Sicht.
Keine Brave New World, meinen Sie? Ja, also wie gesagt, Utopien haben ja auch Schwächen in sich manchmal und Wunschvorstellungen. Und bei der Versorgungssicherheit sollte man sich nicht nur auf Wunschvorstellungen verlassen, aus meiner Sicht. Und das Zweite ist, ja, natürlich sind wir abhängig. Aber Teil der Realität ist doch, dass wenn wir den Primärenergieverbrauch anschauen, dass wir noch eine zutiefst fossile Gesellschaft sind. Und da gilt es dann eben bei den entsprechenden Quellen weiter zu diversifizieren. Das wird ja auch gemacht dadurch, dass man das Gas aus unterschiedlichen Herkunftsländern dann auch zunächst importiert. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir brauchen aus meiner Sicht natürlich schon auch Technologieoffenheit, was Technologien wie CCS betrifft, was Technologien wie CCU, also die Speicherung und die Nutzung von Kohlendioxid entsprechend betrifft. Und ob das dann rentabel ist oder ob dann der grüne Wasserstoff rentabler ist, das ist eine andere Frage. Aber Diversifizierung, Versorgungssicherheit heißt aus meiner Sicht auch immer und nicht immer entweder oder. Und ich glaube, wenn man in die Richtung denkt oder wenn wir in die Richtung denken, dann können wir am ehesten auch den Grad der Versorgungssicherheit, und darum geht es ja eigentlich, den Grad der Resilienz entsprechend erhöhen.
Ja, Herr Lenz, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Liebes Publikum, vielen Dank auch fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sind am nächsten Sonntag wieder für Sie da. Schalten Sie dann ein und empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Tschüss, Wiederschauen. Hat mich gefreut.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt, und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonnier doch gerne den geladen Podcast und empfehle uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.